das kann Kassel das sein, das kann Leipzig sein, das kann aber bei dem Berater vielleicht Dortmund sein und ich erfahre erstmal gar nichts. Und das war, glaube ich, das Schwierige am Anfang, schnell ernüchternd festzustellen, so einfach wird das gar nicht, einen passenden Kandidaten zu finden. Ich war schon eher überrascht, dass viele das so behandelt haben, dass man gefühlt fast aktiv nachfragen musste, wie ist der aktuelle Stand oder ich habe Ihnen noch gestern was geschickt, wie weit sind wir denn? Was wäre denn, wenn in 5 Jahren mein Name draufsteht? Und dann war die Hälfte, die vorher zugestimmt hat, hat gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht, weil das ist ja meine Arbeit gewesen und ich möchte nicht, dass Ihr Name da draufsteht.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und heute sitze ich sehr ehrlichen Essen, so würde ich es einfach beschreiben, bei der Firma Europa Reiseverkehr Nielfeld, wenn ich das richtig habe. Und vor mir sitzt der Carsten Striebecke.
Ganz genau, hallo.
Hi. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn der Carsten, der ist kein klassischer Nachfolger im Sinne Familiennachfolge oder interne Nachfolge, sondern ich bin auf den Carsten aufmerksam geworden, beziehungsweise Carsten auf mich aufmerksam geworden, darüber, dass er Unternehmen gesucht hat, die er selber Unternehmer werden kann und bringt da einige Erfahrungen mit, die manchmal positiv waren, manchmal negativ waren, da bin ich gespannt. Oder Europa Reiseverkehr Nielfeld, die sind, wie der Name schon sagt, kümmern sich um Reiseverkehr, Personenbeförderung. Das ist ein Busunternehmen mit circa, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben jetzt 80 Mitarbeiter.
80 Mitarbeiter mittlerweile schon. Ihr seid hier in Essen verankert und stark hier zumindest verankert. Und ich freue mich heute mit dir ein bisschen darüber zu reden, wie deine Reise war, dass du jetzt hier auf diesem Chefsessel sitzen darfst. Und bevor wir starten, Carsten, sag doch mal 1, 2 Worte zu dir.
Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Büro. Ja, Carsten Striebeck ist mein Name. Ich bin Anfang 40, Familienvater von 2 kleinen Kindern, glücklich verheiratet und jetzt seit Mitte letzten Jahres voll selbst und ständig Unternehmer. Genau. Ich habe ganz früh mal angefangen mit Ausbildung zum Speditionskaufmann, bin also in der Logistikbranche tätig gewesen, mit ganz viel Spaß dabei, mein Abendstudium dazu gemacht, als Betriebswirt mich weiterzubilden, unterschiedlichste Stufen in kleinen und großen Logistikunternehmen gemacht, in den letzten Jahren bei einem Chemiekonzern für die Logistik verantwortlich gewesen. Ganz genau, ja.
Cool.
Das hat aber irgendwann nicht gereicht.
Das hat anscheinend irgendwann nicht gereicht, deswegen sitzt du ja heute hier, wo du sitzt. Genau. Und ich würde ganz gern mit dir einmal erfahren, wie deine Reise war. Und wir bauen das vielleicht auch ganz historisch auf, beziehungsweise chronologisch auf. Bevor wir aber da einsteigen, sag doch mal ganz kurz mit 2, 3 Sätzen, was ihr hier eigentlich macht.
Genau. Du hattest ja schon erwähnt, wir haben 80 Mitarbeiter. Das meiste davon sind Fahrer. Das Unternehmen gibt es seit 45 Jahren. Wir sind klassisch in der Personenbeförderung, mal kommend aus dem Taxigewerbe über den Reisebus. Später kamen dann Schulverkehre dazu. Heute fahren wir klassisch Reisebus, Gelegenheitsverkehre heißt das. Das heißt, wir bieten den Bus und den Fahrer an und bringen Reisegruppen, Schülergruppen, auch firmenbezogene Reisen zu ihrem Ort, machen im Zweifel eine Stadtrundfahrt oder auch wieder zurück. Und das mittlerweile umsatzgrößere Geschäft ist das Thema Schülerspezialverkehre. Das heißt, wir bringen Kinder mit Beeinträchtigungen oder mit der Notwendigkeit, dass sie einen Schulbus brauchen, von zu Hause in die Schulen.
Cool, sehr schön. Jetzt sitzt du ja heute hier. Du hast gesagt, du hast deinen Job davor sehr geliebt. Mhm. Was hat dich persönlich denn gereizt erstmal, dass du ausgerechnet Unternehmer werden wolltest?
Meine Eltern waren selbstständig und das war sicherlich immer spannend, in einem ganz anderen Feld, im Einzelhandel, mit in die Firma vom Papa einzutauchen. Sei es das irgendwie nach der Schule gewesen oder am Wochenende. Oder festzustellen, dass eigentlich so die Angestellten mit zur Familie gehörten. Das war aber nicht mein Metier. Es war nicht die richtige Branche. Und als ich die Ausbildung begonnen habe, war das schon so, dass ich immer wieder über den Tresen geguckt habe und eigentlich gesehen habe, Mensch, der Unternehmer, der hat Freiheiten, der hat irgendwie was. Das hat mich irgendwie bewundert oder das hat mich irgendwie fasziniert. Und irgendwie hatte ich immer im Kopf, das möchte ich auch. Das waren unterschiedlichste Beweggründe. Und das hat in mir immer wieder gebrodelt. Ich habe immer wieder Gründungen mit begleiten dürfen, auf der anderen Seite des Tresens sozusagen, auch feststellen können, dass da tolle Unternehmen draus geworden sind. Und das hat mich irgendwie gekitzelt und irgendwann habe ich an einem Jahreswechsel mal gesagt, okay, jetzt möchte ich das Thema doch irgendwie stärker fokussieren.
Was war da so für dich der auslösende Grund, dass du, es beschäftigt dich dann etwas länger im Kopf, aber dann kommt irgendwann dieser Punkt, jetzt gehe ich wirklich auch die ersten Schritte, also jetzt mache ich ernst.
Das ist, glaube ich, das Thema, wenn du als Angestellter in einer Managementposition bist und irgendwann du vielleicht noch mitgestaltest, aber eigentlich geht es darum, vielleicht jedes Jahr die Kennzahlen zu optimieren, besser zu machen, aber du in einem großen Rad drin steckst und ich mir das irgendwie romantischer vorgestellt habe, das vielleicht in eigener Hand zu entwickeln und zu sagen, das ist mein Baby, das mache ich genauso und kann daran vielleicht nochmal mehr wachsen, als irgendwie repetitiv Dinge immer wieder zu wiederholen im klassischen Konzern.
Bleiben wir vielleicht nochmal bei deinen Gedanken. Kannst du dich noch daran erinnern, was du als allererstes gedacht hast, wo du gesagt hast, jetzt kümmere ich mich wirklich drum, also jetzt geht's wirklich ums Eingemachte?
Die Entscheidung im Kopf stand,
ja.
Oder die war so ein bisschen abgesprochen, auch mit meiner Partnerin. Und dann saß ich am Schreibtisch und habe gesagt, okay, wie komme ich jetzt dazu? Da war die erste Frage, gründe ich selber und starte from scratch oder mache ich es irgendwie anders?
Ja. Wie hast du die Frage für dich beantwortet? Das ist ein spannender Punkt, den ja viele da draußen ja auch beschäftigen, die vielleicht jetzt keine familieninterne Nachfolge haben, aber vielmehr nach außen zu sagen, okay, gründen oder kaufen? Wie bist du da vorgegangen?
Bei dem Gründen war relativ schnell klar, dass ich von meinem finanziellen Niveau nicht wieder dahin komme, wenn ich jetzt gründe und die nächsten 5 Jahre versuche, irgendwie jemand zu erklären, dass ich eine Finanzierung für einen LKW brauche, als Beispiel klassisch. Und deswegen war relativ schnell klar, ich muss irgendwie ein Stück größer, schneller einsteigen. Und dann war nur die Frage, wie komme ich an so ein Unternehmen? Habe überlegt, ob ich das irgendwie im Bekannten oder im beruflichen Umkreis jemanden kenne, der irgendwie gefühlt kurz vor Rente ist, ob ich den anfragen kann. Und dann war klassisch die Sache, das bei Google einzugeben, Unternehmen zu verkaufen oder Unternehmen zu kaufen, um mich damit zu beschäftigen, wie ich denn da rankomme.
Hast du dir denn aufgrund dieser Google-Suche, ich bin da sehr super spannend, viele geht ja dann oder denken ja auch, okay, ich suche mir jetzt erstmal eine Beratungsagentur, die mir dabei helfen kann, was auch immer. Du bist als erstes bei Google reingegangen. Was hast du da gefunden?
Alles und nichts. Ich vergleiche das immer mit der Immobiliensuche. Das ist ganz einfach. Ich wohne in einem Stadtbezirk. Ich suche im Umkreis von meiner Adresse 2 Kilometer und ich sehe da 20 Häuser und 5 kann ich vielleicht zuordnen, weil ich die kenne oder schon mal gesehen habe. Und ich habe ein Gefühl. Wenn ich das in der Unternehmenssuche mache, dann steht da vielleicht Produktionsbetrieb Mitteldeutschland. Das kann Kassel das sein. Das kann Leipzig sein. Das kann aber bei dem Berater vielleicht Dortmund sein. Und ich erfahre erstmal gar nichts. Und das war, glaube ich, das Schwierige am Anfang, schnell ernüchternd festzustellen, so einfach wird das gar nicht, einen passenden Kandidaten zu finden.
Okay, hast du dir dann und bist erstmal reingegangen, du hast dir vielleicht so einen halben Plan gemacht oder einen ganzen Plan, sagen, ich mache jetzt erstmal wirklich eine Recherchearbeit für mich selbst, verstehe ich das richtig?
Ja, genau.
Wie ging es dann für dich erstmal weiter, weil du gesagt hast, okay, man, die Informationen, die, an die man kommt, die sind sehr vage, glaube ich mal. Wie bist du vorgegangen?
Ich habe mich bei unterschiedlichsten Portalen angemeldet, die auch heute noch aktuell sind, dort einfach Suchtreffer direkt zu bekommen, wenn was Neues eingestellt wird. Und habe klassisch solche Anzeigen kontaktiert und mit den Beratern gesprochen. Also meistens waren es die Berater dazwischen oder die Makler, wie man sie nennen möchte. Und habe versucht, irgendwie für mich zu werben, weil das war dann der zweite ernüchternde Punkt. Wenn da jemand Privates anruft, Mitte, Ende 30 und sagt, ich hätte gerne eine Firma gekauft und da steht irgendwie ein Logistikunternehmen als Beispiel dahinter, mit mehreren Millionen Euro Umsatz, dann war ich irgendwie in der Prioritätenliste vielleicht eher Y. Vielleicht nicht ganz Z, aber vielleicht eher Y. Und eigentlich haben die meines Wissens nach immer nach Investoren gesucht oder nach größeren Logistikunternehmen, die kleinere Logistikunternehmen kaufen möchten.
Okay.
Das war, glaube ich, der erste Punkt der nächsten Ernüchterung. Aber den einen oder anderen Treffer habe ich finden können, kontaktiert, Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und dann mir die ersten Papiere angeguckt oder die ersten Unterlagen angeguckt und geguckt, passt das zu mir oder passt das zu dem, was ich suche?
Was ist dir da entgegnet? Also das ist ja etwas, ich sage jetzt mal, du kommst nicht aus der Beratungsseite von dir, sondern bist ja B2C sozusagen gewesen. Du hast ja gerade schon gesagt, viel Investoren wurde ja auch gesucht etc. So, jetzt bist du durch diese Tür gegangen oder hast es da geschafft? Jetzt hast du endlich den einen Kontakt. Was hast du da so alles vorgefunden?
Alles. Das ist wie bei dem Immobilienmakler. Der eine, der zerstreut ist und der andere, der sehr gut organisiert ist. Der eine hat ein super Exposé, der andere hat 4 Fotos, die ich hätte auch schießen können. Und so war das, glaube ich, auch. Also ich habe Unternehmen finden können, die gut strukturiert waren, die auch gut gemanagt waren auf dem ersten Blick, den ich gefunden habe. Es waren aber auch Unternehmen, die auf einmal wie ich es gerade gesagt habe, Mitteldeutschland da stand und dann war das aber irgendwie Rostock, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht mein Lebensmittelpunkt heute, sondern ich wohne im Ruhrgebiet und möchte mich eigentlich nicht ganz viel verändern. Und wir haben gesagt, so 2 Stunden Fahrstrecke geht vielleicht noch oder anderthalb. Ich habe unterschiedlichste Unternehmen vorgefunden, ich habe unterschiedlichste Regionen vorgefunden, Dinge, die mir gar nicht zugesagt haben, weil ich gesagt habe, das ist nicht mein Metier, wenn es jetzt um Sprengstoff, Logistik ging, da habe ich gesagt, davon habe ich keine Ahnung und das ist auch nicht das, wo ich irgendwie mein Herzblut reinstecken möchte. Mhm.
Gab es dann, wie viele Unternehmen hast du gesucht oder dir angeschaut?
Auf dem Papier habe ich sicherlich über 60 Unternehmen gehabt, die ich mir angeschaut habe, wobei ich glaube weit über 40, also wahrscheinlich mehr als die Hälfte innerhalb von einem Tag wieder weglegen konnte, weil ich gesagt habe, das ist nicht das, was mich interessiert oder nicht das, was ich suche. Mhm.
Wie sind denn die Leute dir denn allgemein denn entgegnet? Du hast ja gerade gesagt, es gab welche Beratungen, Berater, die gesagt haben, hey, eigentlich suchen wir nicht jemanden wie dich, sondern wir suchen mehr vielleicht einen Investor oder je nachdem. Hattest du schon das Gefühl, dass du, ich sag's mal, mit offenen Armen begrüßt wurdest oder hast du dich schon da eher nicht angenommen gefühlt?
Ich war schon eher überrascht, dass viele das so behandelt haben, dass man gefühlt fast aktiv nachfragen musste, wie ist der aktuelle Stand oder ich habe Ihnen noch gestern was geschickt. Wie weit sind wir denn? Wenig waren wirklich aktiv unterwegs.
Überrascht dich das nicht eigentlich? Weil ich meine, wir haben im Vorfeld ja ein bisschen über die Nachfolgesituation, den Nachfolgemarkt gesprochen. Und es ist ja kein offenes, ist ja kein Geheimnis, dass wir aktuell ja ein Nachfolgedefizit haben. Sei es intern, dass die Kinder selber ja gar nicht mehr wollen, weil sie vielleicht irgendwas vorgelebt haben oder bekommen, was sie nicht wollen. Oder dass einfach keine Verantwortung vielleicht mehr auch nehmen wollen, weil einfach zu sehr Unruhe einfach am Markt ist. Alles vielleicht auch nachvollziehbar. Also wir wissen, viele Unternehmen suchen ja eigentlich einen Nachfolger, weil sie ins Alter kommen. Und jetzt kommst du daher und sagst einfach, hey, ich habe eigentlich Lust und es ist doch ein bisschen schwieriger.
Total. Ich dachte, ich renne offene Türen ein und absolut, man empfängt mich und sagt, herzlich willkommen und welches Unternehmen möchten Sie denn gerne? aber das war sowohl bei den Vermittlern in der Mitte als auch bei den Unternehmern, die oft auch sicherlich auch emotionale Themen damit haben, zu sagen, wer wird mein Nachfolger, war das insgesamt, glaube ich, schwieriger, als ich mir das vorher vorgestellt habe.
Okay. Wie hast du es dir denn vorgestellt und was hast du vorgefunden?
Man geht von Anfang an mit offener Transparenz ran, dass man Kennzahlen, Jahresberichte bekommt, woraus man was lesen kann, wo man vielleicht auch durch den Makler oder den Zwischenmann genannt bekommt, das ist das Unternehmen XY, das sind die Stärken, das sind die Schwächen. Das habe ich nicht so vorgefunden, sondern oft sehr oberflächlich. Mhm. Und auch da gab es Unternehmen, die natürlich in 2022, 23 oder 24 auch wirtschaftliche Zwänge hatten, die dann nicht mehr so gut aussahen wie die Vorjahre, womit man dann oft erst im dritten Schritt rausgerückt ist, weil man natürlich die Braut am Anfang schön verkaufen wollte. Das habe ich vorgefunden, also eine gewisse Intransparenz da drin. Und ich dachte immer, Mensch, da gibt es so viele Unternehmen draußen, die Inhaber haben, die 60 plus sind, die vielleicht keine natürliche Nachfolge haben oder die natürliche Nachfolge vielleicht nicht in Frage kommt. Die müssten sich doch freuen über jemand Junges, Motiviertes, der Lust hat, der aus der Branche kommt und sicherlich auch oft schon mehr Mitarbeiter geführt hat, als das Unternehmen vielleicht hat. Die müssten sich doch drauf freuen. Und das war ganz oft erstmal im ersten Schritt nicht so der Fall. Mhm. Was ich sagen muss, von den über 60 Unternehmen habe ich irgendwas so zwischen 10 und 15 auch persönlich getroffen und mir die Unternehmen angeguckt, noch tiefer ins Gespräch gekommen. Viele waren nach dem ersten Gespräch dann doch begeistert oder angetan und haben dann gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen oder haben dann auch Nachgang, wenn ich entschieden habe, dass das nicht das richtige Unternehmen ist, trotzdem noch versucht zu werben, zu sagen, wäre das nicht was für Sie? Also ich fand Sie toll oder wenn der persönliche Kontakt da war, war das Engagement des Unternehmers dann weitaus höher, also auch des Beraters, der dann im Zweifel gesagt hat, geht das Unternehmen, ist es nicht, aber ich habe noch 10 andere. Vielleicht haben sie Lust, irgendwas zu machen in der Produktion oder das, wo mir dann Verschiedenes angeboten wurde, was halt einfach nur nicht zu meinem Kreis gehörte, was ich mir zugetraut habe und gesagt, das ist jetzt nicht das, was ich suche, ja.
Was glaubst du, also klar, persönlicher Kontakt ist immer wichtig, am Anfang so ein bisschen dieses Verhalten einfach auch zu spüren, meint der es vielleicht auch ernst? Hm. Hast du denn für dich ein bisschen rausbekommen, wie viele Gespräche die so hatten? Ging es auch darum mal zu sagen, hey, wir haben hier wirklich einige, die wir auch schon persönlich kennengelernt haben, so dass eine gewisse Ernsthaftigkeit auch da war? Oder hattest du das Gefühl, dieses Verhalten war eigentlich überall immer gleich?
Ähnlich war es immer, glaube ich, ganz gleich nicht. Auch da wieder zum Immobilienmarkt. Du kommst aus München, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Wenn man da, glaube ich, eine Wohnung zum Verkauf anbietet, 2-Raum-Wohnung, dann kommen da, glaube ich, 500 Inseraterbuche und 20 wollen am ersten Tag schon die Wohnung besichtigen. Und ich dachte, das ist bei so einem Unternehmen auch so, aber ich habe ganz oft festgestellt, dass es nur ein, zwei gibt, die sich das Unternehmen vorher schon angehört haben oder angeschaut haben. Der adressierbare Markt war viel kleiner, als ich das vorher dachte. Also gerade wenn es in den kleinen Mittelstand geht, dann war der Markt viel kleiner, als ich das vorher dachte, ja.
Mhm. Bei so einem ersten Treffen dann, du hast gerade auch schon so erzählt, für dich als Käufer logischerweise geht es natürlich auch um Zahlen. Was ging es dir noch? Was hat dich sonst so im Gespräch dann auch interessiert? Was war auf Thema?
Bin ich in der Lage, das Unternehmen fortzuführen, in ähnlicher Weise, vielleicht ein bisschen modifiziert, und schaffe ich in den nächsten Jahren aus finanzieller Sicht das Unternehmen ähnlich fortzuführen oder besser fortzuführen als bisher? Mhm. War das Unternehmen abhängig von einem Großkunden oder wie sieht die Ebene unter dem Unternehmer selber aus? Hat er Menschen, die ihm gut zuarbeiten, oder ist das eigentlich ein wilder Haufen, der da sitzt, oder macht der Unternehmer eigentlich alles selbst? Wie ist die Kundenbeziehung? Führt der Unternehmer eigentlich die Kunden, weil er seit 40 Jahren mit dem im Kegelclub ist, oder ist er gut auf dem Markt aufgestellt? Das waren so ganz viele Themen, wo ich gesagt habe, was passiert, wenn morgen der Unternehmer nicht mehr da ist? Und der Punkt kommt ja immer irgendwann. Vielleicht anders als in der natürlichen Nachfolge, wo der Senior vielleicht noch über Jahre dabei ist oder beratend dabei sein kann. Was passiert, wenn der nicht mehr da ist, und kriege ich das hin?
Ja, ich stelle meistens auch dieses Szenario in den Raum, wenn ich solche Erstgespräche habe mit echt tollen Unternehmern, teilweise auch in tollen Unternehmen, die auf dem Blatt Papier gesund sind, profitabel sind oder zumindest erstmal einen Anschein machen, sind es für mich dann auch oft diese Fragen, Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn du morgen ins Koma fällst? Wie geht's dann weiter? Und ich bin echt erstaunt, wie oft dann tatsächlich ganz große Augen gemacht werden, weil sich viele auch mit so einem unschönen Szenario, muss man auch sagen, sich gar nicht beschäftigen wollen.
Absolut, ja.
Aber es gerade auch diese Notwendigkeit ist, sich damit zu beschäftigen. Weil wir haben ja auch vorhin ja gehört, du hast hier zum Beispiel 80 Mitarbeiter. Und das sind ja nicht nur Mitarbeiter, das sind ja nicht nur Gesichter.
Da gehören Familien dazu.
Da gehören Familien dazu, genau. Richtig. Also man hat ja schon auch eine Verantwortung. Und das ist nun mal eine Frage, jeder, der sich draußen sich auch die überlegt zu verkaufen oder aktuell auch führt, je nachdem, was schaffe ich mir für einen Unterbau, falls mir mal was passieren sollte.
Total. Und ist die finanzielle Basis dafür da?
Voll.
Vielleicht hat der Unternehmer vorher das alles alleine gemacht und ich sage, ich brauche da eine andere Basis. Erstens, um vielleicht zu wachsen, und zweitens auch, um eine Sicherheit für mich zu haben. Ist das finanziell überhaupt drin?
Definitiv. Und das sind diese Fragen, die man sich halt dann nicht immer auf dem Papier sehen kann, sondern es hilft nur in den Gesprächen. Du hast ja schon gesagt, Mensch, das waren dann im Nachgang auch immer Gespräche, wo es sehr persönlich, wo dieser persönliche Kontakt dann da war. Hattest du diese Offenheit in diesen Gesprächen auch schon gespürt oder erst eher im Nachgang? Dieser erste Kontakt, dieses erste Gespräch, vielleicht auch mit Unternehmern, hattest du das Gefühl, die waren am Anfang eher verschlossen und eher kritisch dir gegenüber, oder haben die gesagt, nee, die waren schon im Gespräch selbst sehr mittelständlich offen dir gegenüber?
Das Klientel, mit dem ich zu tun habe oder in dem Markt, den ich unterwegs bin, war ja eher hemdsärmlich und mittelständig geprägt. Das heißt, das ist vielleicht einer, der früher LKW gefahren ist, dann seine eigene Spedition gegründet hat oder sein eigenes Logistikunternehmen oder. Und ich glaube, sobald sie gemerkt haben, da sitzt keiner vor ihnen aus dem Elfenbeinturm, der bis jetzt immer nur Kennzahlen gemixt hat, sondern der kann auch was mit anfangen, mit dem Fahrzeug, welcher Reifen da vielleicht drauf ist oder was auch immer, also so ein bisschen ins Operative reintauchen kann, dann war die Offenheit da. Dann war auch oft das ein Zweiergespräch, an der, wenn der Berater dabei war, der hat zugehört. Und dann, sobald du die Offenheit hast, kannst du auch über Dinge sprechen und kannst sie vielleicht auch adressieren und sagen, das und das ist mir aufgefallen, wie bewerten Sie das denn? Weil nur weil ich vielleicht was negativ vorher bewertet habe, heißt das ja noch nicht, dass es negativ war.
Mhm, absolut. Gab es denn in diesen Gesprächen auch, wo du im Gespräch selbst gemerkt hast, ah, der eigentlich verkaufen will, der will irgendwie verkaufen, aber der ist noch nicht bereit?
Ach, total, ganz oft. Also, ich habe immer die Frage gestellt, was wäre, wenn das Unternehmen in 5 Jahren noch ihren Namen auf dem Fahrzeug vorne drauf hat, ja, oder auf dem Klingelschild. Da gab es welche, die gesagt haben, oh, das ist mein Name noch drauf, will ich gar nicht. Mhm. Oder die gesagt haben, klar muss das meinen Namen behalten, weil es ist ja meine Arbeit gewesen.
Mein Lebenswerk.
Und dann war es die zweite Frage, die gesagt hat, was wäre denn, wenn in 5 Jahren mein Name draufsteht? Und dann war die Hälfte, die vorher zugestimmt hat, hat gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht, weil das ist ja meine Arbeit gewesen und ich möchte nicht, dass ihr Name da draufsteht. Ganz viele, die natürlich, und da habe ich totales Verständnis für, wenn du mit Anfang 20 gründest und das 50 Jahre durchziehst und du immer wieder auch Schicksalsschläge hast, dass irgendwie vielleicht eine leitende Person in deinem Unternehmen sich doch verabschiedet und woanders hingeht, oder du manchmal merkst, der Kunde ist weg und du musst jetzt durchziehen und das wird ein schwieriges Jahr. Die haben ja ganz viel mitgemacht, das muss man immer wieder sehen. Die haben das, was sie da erschaffen haben, ob das jetzt für mich in der Bewertung richtig toll war oder nur toll, sie haben da einfach ganz viel Herzblut reingemacht. Und dann kommt da jemand Neues, der ist halb so alt und sagt, das kriege ich aber auch hin. Wie auch immer ich das dann transportiert habe auf der Sprachebene. Dass der ein oder andere dann nochmal ins Zweifeln kommt, ist zu sagen, will ich das Baby jetzt schon abgeben? Will ich den Oldtimer schon verkaufen oder mein schönes Haus, was eigentlich von meinen Eltern ist, will ich das in fremde Hände geben? Und auch da kann ich sagen, das ein oder andere Unternehmen, was ich angeguckt habe, ist jetzt 3 Jahre später immer noch in Inhaberhand und wird immer noch durch den Menschen selbst geführt oder auf jeden Fall besessen. Dass ich schon glaube, dass der eine oder andere Schwierigkeiten hat, das dann auch abzugeben.
Ja, und wie du es auch schon gesagt hast, es ist ja auch oftmals neben diesen ganzen Erfahrungen, die man über Jahrzehnte macht, reden wir manchmal auch nicht über Unternehmen, die frisch gegründet haben, sondern vielleicht in der 3. oder 4. Generation in der Familie sind und dann sagen, eigentlich, also the best case wäre eigentlich, ich möchte es ganz gerne in der Familie hinhalten und es gibt niemanden oder die wollen es halt nicht. Ich finde, da schwingt ja auch noch dieser emotionale Part mit sozusagen. Ja. Okay, wie kriegen wir das hin? Rückblickend, du hast ja jetzt gesagt, du hast so 10, 12 Gespräche auch geführt. Gab es Gespräche für dich, wo du eigentlich ab Minute 1 gemerkt hast, eigentlich ist das hier Zeitverschwendung?
Ja, hatte ich auch. Da war eins dabei, wo ich gedacht habe, okay, kannst du eigentlich wieder fahren, das macht keinen Sinn, ja.
Okay. Wie bist du damit umgegangen? Hast du einfach dann durchgezogen oder hast dann auch schon relativ schnell gemerkt, ich habe da mal eine Frage, sind sie eigentlich beispielsweise schon bereit, überhaupt echt loszulassen, um einfach das vielleicht auch abzukürzen?
Also ich habe in meiner normalen Tätigkeit als Angestellter unzählige Bewerbungsgespräche in meinem Leben geführt. Also nicht, wo ich mich beworben habe, sondern wo Mitarbeiter mir vor dem Tisch saßen und sich bei mir oder bei dem Unternehmen beworben haben. Dadurch hatte ich natürlich sicherlich eine gewisse Expertise, wie man solche Gespräche führen kann. Und was ich immer getan habe, ist sowohl im Bewerbungsgespräch mit Kandidaten als auch in den Gesprächen mit den Unternehmern, dass ich nach der Stunde oder zwei, ein Ausreißer gab es, können wir vielleicht gern dazu noch kommen. Das dauert, glaube ich, 7 Stunden, das Gespräch. Aber immer danach ein Feedback zu geben, wie ich das Gespräch wahrgenommen habe und was ich glaube, ob ich das jetzt hier gut finde oder nicht, um schon mal so einen ersten Footprint dazulassen oder leave your mark, würdest du jetzt sagen. Aber ja. Also um irgendwie einen Stempel dazulassen, zu sagen, der fand das gut, der kann sich das vorstellen, weil dann kann der Unternehmer vielleicht damit auch schwanger gehen und sagen, okay, als irgendwie danach eine E-Mail zu schreiben, ich fand das irgendwie doof, das Gespräch. Also das ist nicht so meins. Also lieber ehrliche Kommunikation.
Absolut. Um einen gewissen Anker einfach auch zu geben, eine gewisse Einschätzung zu geben. Auch wenn so ein Unternehmensverkauf manchmal auch ein bisschen pokert ist.
Ja,
Pokerface aussetzen.
Ja, das gehört auch dazu.
Du hast jetzt gerade gesagt, es gab so einen Ausreißer, 7 Stunden?
Ja.
Was war das?
Das war hier in diesem Büro vor einem Jahr und 1,5 Monaten, ja.
Okay.
Und das war das erste Gespräch mit dem Herrn Nierfeld.
Ja.
Das war für 17 Uhr angesetzt und ich habe damals meinen Lebenslauf mitgebracht, weil das war das erste branchenfremde Gespräch, also nicht Logistik. Und ich einfach mich anders vorbereitet habe und dachte, okay, heute geht's mal eine Stunde um Abklopfen gegenseitig.
Ja.
Und um 23 Uhr, ich meine 23.30 Uhr haben wir dann aufgehört und haben gesagt, nächstes Gespräch machen wir bald.
Okay.
Ja.
Wow, 7 Stunden mit einer Anfahrtstunde. Was war es, das euch dazu getrieben hat, dass ihr 7 Stunden zusammengesessen seid und was war es, warum du dich letztendlich hierfür entschieden hast?
Der Inhaber hat sowieso gerne lange Gespräche geführt.
Okay.
Aber das meine ich positiv.
Ja.
Und natürlich sind wir links und rechts immer wieder auch abgeschwiffen in Politikthemen oder in Gesellschaftsthemen. Und ich glaube, dass wir da einen ganz guten Rat zueinander hatten, weil wir Dinge ähnlich betrachtet haben oder bewertet haben. Mich hat sicherlich fasziniert, dass es auf der einen Seite eine absolute Hands-on-Mentalität gab, also zu sagen, Probleme müssen gelöst werden, als auch eine klare Sicht zu sagen, okay, nicht alles kann ich selber lösen, sondern muss ich irgendwie zusammen lösen. Und vielleicht auch als Unternehmer, wenn du in einem kleineren Unternehmen bist oder deine Auftraggeber vielleicht auch größer sind, nicht alles so hinzunehmen, sondern auch in Frage zu stellen oder auch manchmal zu sagen, ich bin Dienstleister, aber bis zu einem gewissen Punkt. Es war so ein Mix aus der Person als auch aus der Tätigkeit hier, dass ich das Gefühl hatte, der hat richtig Spaß dran und will aber gleichzeitig auch trotzdem abgeben, weil er sagt, das ist einfach vom Alter her, möchte er vielleicht noch andere Dinge tun.
Mhm. War dir das, ich meine, jetzt können wir darüber sprechen, war dir das nach diesen 7 Stunden, also nach diesem ersten Gespräch schon klar, das wird's ja?
Ja, nee. Auch da hatte ich einen Berater, heute verstehe ich mich sehr, sehr gut mit ihm, aber ich glaube, dass er nach dem ersten Gespräch noch nicht ganz wusste, ob ich das hier möchte und ob ich das durchziehe. Mhm. Einfach auch, weil es jetzt keine kleine Firma ist mit 5 Angestellten, sondern wir auch schon damals über 65, 70 Mitarbeiter gesprochen haben und auch ein nicht ganz kleines Investitionsvolumen dahinter stand, von meiner Seite zu tätigen. Aber für mich war klar, das kann mein Jackpot werden, wo ich mich wohlfühlen kann, einfach. Weil die Aufgabe interessant ist, vielleicht auch anders als vorher. Ich habe immer gesagt, in der Logistik hast du Veränderungen. Die Fahrer sind oft nicht mehr deutscher Herkunft in Form vom Sprachniveau. Das Ansehen des Fahrers da draußen nicht mehr so gut. Das Logistiker ist sicherlich auch nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren und oft.
Das ist komplexer auch geworden, also ja, schwieriger.
Schwieriger.
Ja.
Und hier saß jemand, der gesagt hat, ich trage auch einen Teil für die Gesellschaft bei, indem ich Kinder hin und her fahre oder bewege und auch Menschen in den Urlaub bringe, was irgendwie auch positiv behaftet war. Und sicherlich was anderes ist, wenn eine Palette irgendwo hin muss, kannst du die Reisegruppe jetzt in Paris am Eiffelturm nicht stehen lassen, sondern ich muss wieder nach Hause. Beides seine Notwendigkeit und seine Schwierigkeit, aber ich habe nach dem ersten Gespräch abends gesagt, ja, das könnte es werden.
Vor allem, wenn man sich 7 Stunden unterhält.
Ja, auf jeden Fall.
Da sind ja schon einige Anzeichen. Gab es denn für dich dann letztendlich einen entscheidenden Punkt? Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ob es bei dir so einen entscheidenden Punkt gab, jetzt mal wirklich aktiv mit der Suche zu starten. Gab es denn jetzt auch den aktiven Punkt für dich, wo du gesagt hast, hey, innerlich vielleicht auch, ich gehe jetzt all in, das will ich?
Ja, ich habe relativ schnell danach mein Angebot sozusagen formuliert oder dargestellt in Papierform und habe das dem Inhaber, dem Herrn Nierfeld, zur Verfügung gestellt. Das war von mir schon sehr gewollt und habe gesagt, okay, das bedeutet all in für mich. Einfach weil ich gesagt habe, kann ich mir vorstellen. Es haben einfach viele Dinge gepasst. Mhm. Unternehmensgröße war so, dass ich gesagt habe, ich kann damit wachsen, aber ich kann auch davon leben. Mhm. Was ja ein wichtiger Punkt ist, irgendwie möchtest du ja auch als Mensch davon leben können, als auch das ganze Umfeld dazu. Also ja.
Du hast das Angebot geschickt, irgendwo hat man sich dann geeinigt. Ich versuche auch immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, okay, was geht dann im Kopf vor? Gab es denn nochmal irgendeinen Respektmoment so kurz vor der Unterschrift, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt nicht nur ein neuer Job, sondern das ist jetzt hier wahrscheinlich lebensverändernd? Oder warst du eine coole Socke und hast gesagt, nee, ich freue mich einfach nur drauf?
Ich glaube, ich habe zu 99% gesagt, ich freue mich richtig drauf. Ich konnte es kaum abwarten, muss man sagen. Sicherlich war der Finanzierungsprozess dazwischen noch ein Thema, was echt eine Riesenhürde war für mich, als ich festgestellt habe, dass auch die sich nicht wahnsinnig drüber freuen, wenn man zur Tür reinrennt und sagt, hier bin ich. Mhm. Auch wenn es die Hausbank ist, die seit 30 Jahren mit dem Unternehmer gearbeitet hat. Der Prozess war schon einmal lang und schwierig und wirklich auch kräftezehrend, wo man zwischendurch überlegt hat, schaffe ich das überhaupt? Mhm. Aber das hat für mich einfach nur bedeutet, noch mehr Kraft reinzugeben und Gas zu geben, ja.
Okay. Das glaube ich. Das ist oftmals übrigens auch in der Nachfolge das Thema Finanzierung. Das sollte man frühzeitig behandeln, weil man glaubt gar nicht, wie oft tatsächlich Deals gerade an diesem Punkt scheitern. Mhm. Dann ist man sich selber gegenseitig schon einig. Man hat viele Gespräche geführt. Man hat vielleicht Dritte eingeschaltet, wie Berater, wie Steuerberater, wie Anwälte, was auch immer. Und dann geht es noch um die Finanzierung. Und dann denkt man, naja, das macht doch alles Sinn, auch mit dem Business Case, dem Businessmodell. Ja. Hochgradig motiviert zur Bank, gibt ja dann auch verschiedene Finanzierungsmodelle und die sagen dann, ja, das prüfen wir jetzt erstmal. Und oftmals haben sie dann aber leider nicht die Branchenexpertise sozusagen und gucken sich dann nur die Dinge an und sehen vielleicht nicht die Vision dahinter, dass die Zukunft dahinter und dann sagen die einfach, das sehen wir noch nicht.
Die Bank hatte ein Rating von 1 bis 18 für jedes Unternehmen und die Firma Nierfeld gehörte da zu den Top 3 Ratingpunkten. Und sagten im ersten Gespräch, ja, alles kein Problem, aber danach war es auch echt ernüchternd, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, da draußen liest du dauernd Startup, holt sich da 1 Million und da 10 und 100 und werden finanziert und im Alltag ist es dann ganz oft anders.
Das ist dann das auch, was man dann da draußen auch wahrnimmt, was eigentlich so verrückt ist, weil wenn man ein Unternehmen hat, also man fängt nicht auf einer grünen Wiese an, wie man halt eben Startup oder eine Gründung hat, ist es ja eigentlich verrückt, wie man halt dann da über die Finanzierung nachdenkt. Weil man hat ja eigentlich ein bestehendes Geschäftsmodell, es geht jetzt nur um die Übernahme. Mal gut, mal schlecht, keine Frage, aber genau dahingehend. Was glaubst du denn, wenn wir schon bei dem Thema sind, was glaubst du denn generell, was so allgemein auf dem Nachfolgemarkt aus deiner Perspektive falsch läuft? Ich meine, du hast dich ja viel damit beschäftigt, du bist sehr motiviert da auch rangegangen, hast gemerkt, das ist doch gar nicht so einfach, wie du es am Anfang schon gesagt hast, wie du eigentlich gedacht hast, Mensch, Portal auf, gutes Unternehmen finden, erholen, weil es suchen ja viele Nachfolge, hast ja gemerkt, es läuft nicht so einfach. Was läuft denn generell deiner Perspektive nach falsch?
Ich glaube, für die kleinen bis mittelgroßen Mittelständler, also ich meine jetzt mittelgroß eher so bis vielleicht 100 Mitarbeiter, vielleicht bis zum Jahresumsatz von 4-5 Millionen Euro, da ist der Markt natürlich für einen großen Investor vielleicht nicht wirklich da, weil der vielleicht eher was Großes braucht, was er einfach weiter fortführen kann, wo es eine zweite und dritte Führungsebene gibt. Und gleichzeitig der Markt, der da sein sollte, vielleicht eine natürliche Person, die da draußen sagt, und wenn es der Kiosk ist, ich mache den Kiosk oder den Friseurladen, möchte ich weiterführen. dass diese Menschen oder diese Firmen gar nicht so richtig irgendwo auftauchen.
Sehe ich genauso, weil ich glaube auch, dass gerade die kleinen Unternehmen einfach auch bei, jetzt sage ich mal, Investoren voll durchrutschen. Die kommen gar nicht in den Filter rein. Und dann wiederum andere, anders für dich gesagt, glaubst du, die werden auch falsch dargestellt nach außen, dass es vielleicht auch für natürliche Personen, die du gerade angesprochen hast, auch gar nicht interessant ist?
Ja, ich glaube schon, dass wir das Bild gerade in Deutschland haben, dass der Unternehmer, der ist, der rund um die Uhr arbeitet, dass er eigentlich keine Freizeit hat und eigentlich alles aufopfert. Mhm. Und wir hätten da draußen ja nicht so viele Unternehmer, wenn das auch Spaß machen kann, was wir da tun. Ne? Und ich kann das jetzt nach der ersten Zeit sagen, dass das total viel Spaß macht. Man natürlich sicherlich auch Verantwortung übernehmen muss, aber das muss ich im Angestelltenverhältnis als Führungskraft genauso. Und ich muss vielleicht auch ein Budget jedes Jahr aufsetzen und ich muss das und das und das. Und ich glaube, dass wir heute das immer sehr negativ sehen nach draußen, dass es anstrengend sein kann, vielleicht einen Kiosk zu leiten oder einen Friseur oder was auch immer wir da draußen noch an Mittelständen oder an kleinen Unternehmen haben.
Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du bist ja jetzt schon einige Monate hier. Mhm. Wie waren die ersten Wochen für dich? Wie war das? Wie war auch vielleicht der Übergabeprozess für dich da angehend?
Im Nachgang betrachtet war alles nicht so schlimm. Die ersten Wochen waren herausfordernd. Wir haben eine Rundtour gemacht im Auto, haben jeden Kontakt, den die Firma hatte, dass die Versicherung ist, der Steuerberater, wer auch immer, also alle Kontakte, mit denen ich so in Zukunft zu tun haben sollte, haben wir hintereinander abgefahren. Und Herr Nierfeld hat mich vorgestellt als sein Nachfolger. Ganz viele sind aus allen Wolken gefallen, weil sie gar nicht wussten, dass er einen Nachfolger sucht. Mhm. Und das waren für mich am Anfang vielleicht fast zu viele Kontakte mit einmal, weil ich gar nicht wusste, wie ich die alle so irgendwie balancieren soll und wo ist es jetzt wichtig, irgendwie anzudocken und wo vielleicht noch nicht. Gleichzeitig war natürlich das Thema, 60, 70 Mitarbeiter abzufangen, die auch sagen, was, wo ist denn der Chef hin? Der war doch seit 30 Jahren hier.
War das intern kommuniziert davor?
Nein, war es nicht.
Okay.
Und wir haben ganz viele Fahrer und Mitarbeiter dabei, die seit 20, 25, 30 Jahren für uns fahren. Teilweise sogar länger. Das muss man sagen. Auch das war für mich nochmal ein Learning, was ich vorher natürlich nicht sehen konnte. Herr Nierfeld hat mal gesagt, wir sind ein tolles Team, aber wirklich wie engagiert viele Mitarbeiter sind, war ein absolut positiver Effekt. Mhm. Aber auch am Anfang wieder das mit dem Banken, man ist Inhaber, hat aber noch gar keine Vollmacht für und keinen Zugriff zur eigenen Bank, was der Nierfeld für mich am Anfang übernommen hat und gesagt hat, so viel ist da gerade drauf, das habe ich überwiesen, das habe ich noch nicht überwiesen. Das war so ein bisschen Blindflug die ersten Wochen, da einfach reinzukommen, also in die gewohnten Strukturen, was er jeden Tag hier gemacht hat, ob es jetzt die Finanzbuchhaltung war oder Personalthemen oder dort was gekauft und hier was investiert, da einfach reinzukommen. Mhm. Wir hatten eine parallele Übergabe, das heißt, wir haben uns zwei Büros nebeneinander gesucht, haben da habe ich Bewunderung bis heute für total machen lassen und hat sicherlich auch gemerkt, dass die nächste Generation, uns trennt eine Generation vom Alter, das sicherlich anders macht. Die neue Generation braucht einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Seiner hat, glaube ich, seit 20 Jahren hier gute Dienste getan. Aber das alles ohne Bewertung mitzumachen und zu sagen, okay, der Junior macht das jetzt irgendwie ein bisschen anders, aber er macht es auch gut. Mhm. Und wir hatten von Anfang an, auch in dieser ganzen Anbahnung, sobald wir uns den Handschlag gegeben haben, gesagt, wir machen das zusammen, bis die Bank fertig war, bis wir den Notartermin hatten, bis wir alles andere fertig hatten, war ein absolutes Vertrauen da, also wirklich ein 100% Vertrauen von beiden Seiten. Mhm. Und das habe ich heute, wenn ich mit anderen spreche, höre ich immer wieder, dass das nicht immer da war. Mhm. Und wir haben kein riesen Vertragswerk aufgestellt, bis wann er da sein muss, mit wie vielen Stunden pro Tag, sondern wir haben es auf uns zukommen lassen. Mhm. Und irgendwann hat er dann auch räumlich gezeigt, Übergabe abgeschlossen.
Okay.
Ich bin jetzt ab und zu zum Kaffee trinken hier und ist auch gut so.
Wie kann ich das vorstellen? Das habt ihr von vornherein auch einen gewissen Übergangszeitraum festgelegt für euch beide?
Wir haben das immer so mündlich gesagt, so 2-3 Monate wären ganz gut.
Okay, und die waren es dann auch?
Und es waren so, glaube ich, 10 Wochen, ja genau. Ja. Also er hat irgendwann mal signalisiert, dass er dann, der Grund war ja sicherlich auch mehr Zeit für sich zu haben, dass er auf eine Kreuzfahrt Weltreise gehen möchte. Das haben wir dann kommuniziert bekommen, wann die losgeht, und zwar im November, glaube ich, war das. Damit wusste ich eigentlich innerlich, meine Uhr tickt. Die Zeit haben wir ja gar nicht gebraucht. Aber das war ein guter Ansatz zu sagen, okay, ab da steht er mir nicht mehr zur Verfügung. Und vorher konnte ich natürlich per WhatsApp oder per Anruf oder wenn er zum Kaffee trinken hier war oder zum zwischendurch vorbeigucken, jede Frage nochmal stellen und sagen, das ist mir in so einem Vertrag aufgefallen oder das haben die in der Werkstatt gesagt mit dem Auto. Weil natürlich, auch wenn ich irgendwie was vorher gelernt habe, ganz viele Dinge macht man hier zum ersten Mal und fängt wieder von vorne an.
Ist auch sehr sportlich, 2-3 Monate. Ich hatte letztens ein anderes Gespräch, da ging es um 2-3 Jahre, logischerweise. Auch hier muss man ehrlicherweise sagen, auch deutlich weniger Erfahrung als du, die da mitgebracht wurde. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen immer auf die Komplexität im allgemeinen Tätigkeitsbereich an. Okay, wie lange geht's? Und durchaus auch Erfahrung. Also wie viel Erfahrung bringt man eigentlich mit? Wie viel Kompetenzen bringt man damit, um da einfach einen Übergangszeitraum zu verkürzen oder zu verlängern, um es besser einzuschätzen?
Da gab es einen wichtigen Punkt. Wir haben hier einen Betriebsleiter, der auch über 30 Jahre der Firma schon zugehörig ist, der Herrn Nierfeld auch in der Vergangenheit schon über Wochen und Monate allein vertreten hat, der das Unternehmen lebt und liebt und auch verantwortet, der auch mitentscheiden durfte, wer der Käufer ist. Also es gab mehrere neben mir, die auch zum Kauf bereit waren und wollten, der am Ende auch entscheiden durfte, wen er besser oder sympathischer oder geeigneter findet.
Okay.
Der mir eine absolute Stütze bis heute ist, weil er natürlich aus den letzten 30 Jahren fast jede Geschichte zu jedem Mitarbeiter und zu jedem Fahrzeug und zu jedem Kunden erzählen kann, was natürlich so eine Übergabe einfacher gemacht hat. Also ich immer noch eine Möglichkeit habe zu sagen, guck mal, was ich hier gerade per Post geschickt bekommen habe. Kennst du das? Und meistens sagt er, ach ja, da erzähle ich dir die Geschichte dazu und dann weiß ich es nicht, kann es einordnen, kann damit arbeiten.
Ja.
Das war auch was, was mich am Anfang fasziniert hat, als ich gehört habe, dass der Herr Nierfeld schon mal so eine Weltreise gemacht hat über Monate und gesagt hat, ja, ich habe zwischendurch mal aufs Konto geschaut, aber ich habe jemanden, dem vertraue ich zu 100% und der macht das.
Ja.
Und das hat mir natürlich geholfen bis heute oder hilft mir bis heute.
Ja. Das ist ja auch ein wichtiger Schlüssel, ich nenne es jetzt mal Schlüsselmitarbeiter, die man natürlich auch auf seiner Seite wissen mag, weil leider auch sehr viele Fälle da draußen, wo man vielleicht genau diese eine Person nicht auf seiner Seite hat und dann kann es richtig anstrengend werden.
Absolut, ja.
Ja. Gehen wir mal zum Abschluss ein bisschen mehr darauf ein, was du vielleicht jetzt so, vorhin ja schon über ein paar Learnings gesprochen, was du vielleicht jemandem sagen würdest, der heute überlegt, sich ein Unternehmen zu kaufen. Kannst du deine Reise empfehlen? Würdest du sagen, es gibt so ein, zwei Punkte, die hättest du vielleicht anders gemacht? Was würdest du sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Unternehmen auf dem Reißbrett oder auf dem Monitor sich anzuschauen und dann vielleicht ein, zwei Gespräche zu suchen. Und dann war ganz oft bei mir, das ist ja die Branche oder der hat aber irgendwie das falsche Fabrikat an LKWs. Die verbrauchen doch viel mehr Diesel als die anderen oder was auch immer. Es gab immer Punkte, wo ich gesagt habe, das passt eigentlich nicht so richtig gut. Und man legt sich einen Plan zurecht. Und dann merkt man in den ersten 8 Wochen, ganz viele von diesen Plänen kann ich irgendwo hinheften, aber nicht hier in diesem Unternehmen lassen, weil es auf einmal doch ganz anders kommt. Oder du vor Voraussetzungen gestellt wirst, die vorher nicht planbar waren. Und ich glaube, dass man die große Überschrift darüber ist einfach machen und umsetzen. Also ich glaube, ich habe mir ganz oft zu oft den Kopf zerbrochen, soll ich es tun oder nicht? Dann bist du auch mit den Gedanken eigentlich ja schon in deinem eigenen Unternehmen und nicht mehr als Angestellter irgendwo. Mhm. Das war sicherlich auch schwer für mich zwischendurch, weil der Prozess über Jahre ging. Aber als der Schalter umgesetzt war und ich wusste, jetzt mache ich und ich habe mich entschieden, dann war alles auch gut und jede Aufgabe kannst du bewältigen. Auch wenn wir über Pandemien und sonstiges sprechen, die Vorgänger oder die heutigen noch nicht übergebenden Unternehmen mussten diese ja auch alle bewältigen.
In anderer Form halt eben, aber ja, voll.
Und ich kann jedes Szenario als Teufel an die Wand malen oder ich kann einfach sagen, ich muss damit einfach umgehen lernen und ich brauche eine Lösung dafür. Und manchmal habe ich die sofort und manchmal nicht. Das, was ich so als Learning habe, ist zu sagen, einfach machen und beständig bleiben.
Mhm.
Und sich vielleicht den einen oder anderen Partner suchen, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Früher fand ich diese Makler oder diese Berater nur lästiges Beiwerk, wenn man über ein gewisses Eigenkapital verfügt, denkt man, den muss man auch noch bezahlen. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, der ebnet natürlich den Weg zwischen den zwei Anspruchstellern, also dem Verkäufer und dem Käufer, die natürlich unterschiedliche Ansprüche haben, solche mit an Bord zu nehmen und zu sagen, hilf mir oder gib mir einen Blick darauf. Ja.
Wenn jetzt absolut sich genauso, also einfach mal diese ganzen Zweifel auch beiseite zu lassen, weil ich glaube, man findet auch immer was, also
ja,
was vielleicht dagegen sprechen würde und einfach auch dann letztendlich zu tun. Wenn ich jetzt nicht vor dir sitzen würde, sondern ein damaliges Ich und dein damaliges Ich genau mit diesen Gedanken reinkommt, ey, ich will einfach nicht mehr, auch wenn ich happy war, Angestellter sein, sondern ich will jetzt endlich Unternehmer sein. Ich habe das Potenzial dazu. Was würdest du deinem damaligen Ich jetzt sagen?
Mach schneller. Ja, also irgendwie sowas. Nicht lange drüber nachdenken, sondern machen und du kannst das.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschlusspunkt. Vielen Dank, Carsten, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank auch.
Dass du die Impulse mal mit der Suche, wie man ein Unternehmen vielleicht für sich findet, herangeht. Also vielen Dank dafür.
Alle, die das hören, möchten noch ganz kurz Danke sagen. Alle, die mich auf dem Weg begleitet haben, die mir zugesprochen haben oder das ausgehalten haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, perfekt.
Also, danke dir.
Tata.
Ciao.
Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.